und sie sagten niemandem etwas von ihrer beabsichtigten Flucht, außer ihrer Freundin Helena. Diese beschloss aber in recht kleinlicher Weise, wie junge Mädchen oft aus Liebe törichte Dinge tun, hinzugehen und Demetrius das zu erzählen, obgleich sie auf keinen Vorteil vom Verrat des Geheimnisses ihrer Freundin hoffen konnte, außer dem armseligen Vergnügen, ihrem treulosen Liebhaber in den Wald zu folgen. Denn das konnte sie wohl wissen, dass Demetrius dorthin gehen würde, um Hermia nachzuspüren. Der Wald, in welchem Lysander und Hermia sich zu treffen beabsichtigten, war der Lieblingsaufenthalt jener kleinen Wesen, die unter dem Namen Elfen bekannt sind. Oberon, der König, und Titania, die Königin der Elfen, pflegten mit ihrem ganzen winzigen Gefolge in diesem Walde ihre mitternächtlichen Zusammenkünfte zu halten. Zwischen diesem kleinen Geisterkönigspaar war damals eine traurige Misshelligkeit ausgebrochen. In den schattigen Laubgängen dieses reizenden Waldes begegneten sie sich beim Mondlicht nie anders als mit lautem Gezänk, bis die Elfen in Eichelschalen zu kriechen pflegten und sich aus Furcht versteckten. Die Ursache dieser unseligen Misshelligkeit war Titanias Weigerung, Oberon einen kleinen, angenommenen Knaben zu übergeben, dessen Mutter Titanias Freundin gewesen war. Nach deren Tode hatte die Elfenkönigin das Kind ihrer Amme entführt und in den Wäldern aufgezogen. In der Nacht, in welcher die beiden Liebenden sich in diesem Walde finden wollten, begegnete Titania, als sie eben mit einigen ihrer Ehrenjungfrauen Lust wandelte, ihrem Gemahl Oberon, in Begleitung seines Gefolges von Elfenhöflingen. »Schlimm treffen wir uns beim Mondlicht, stolze Titania«, sagte der Elfenkönig. Die Königin erwiderte, »Wie, eifersüchtiger Oberon, bist du es? Elfen, schlüpft von hinnen, ich habe seine Gesellschaft verschworen.« »Verweile noch, sei nicht zu rasch«, sagte Oberon. »Bin ich nicht dein Herr? Warum kränkt Titania ihren Oberon? Gib mir dein kleines, angenommenes Kind, dass es mein Edelknabe sei.« »Beruhige dich«, antwortete die Königin. »Dein ganzes Elfenkönigtum kauft mir den Knaben nicht ab.« Damit ließ sie ihren Herrn in großem Zorn zurück. »Gut. Geh nur deines Weges«, sprach Oberon. »Bevor der Morgen dämmert, sollst du mir diesen Trotz büßen.« Oberon ließ dann Puck, seinen Günstling und Geheimrat, kommen. Puck, oder wie er zuweilen genannt wird, Droll, war ein listiger und schelmischer Geist und pflegte in den benachbarten Dörfern allerlei lustige Streiche zu vollführen. Zuweilen schlich er sich in die Milchkammern und rahmte die Milch ab. Zuweilen tauchte er mit seiner behenden und luftigen Gestalt ins Butterfass. Und während er seine possierlichen Tänze im Fass aufführte, arbeitete die Magd vergeblich, ihren Rahm in Butter zu verwandeln. Auch die Burschen des Dorfs hatten keinen besseren Erfolg. So oft es Puck einfiel, seinen Spaß im Braukessel zu treiben, wurde das Bier sicherlich verdorben. Wenn ein paar gute Nachbarn zusammenkamen, um miteinander einen gemütlichen Trunk zu tun, plumpste Puck in den Bierhumpen in Gestalt eines gekochten Krebses. Und wenn dann eine gute Alte trinken wollte, fuhr er wohl gegen ihre Lippen und verschüttete das Bier über ihr welkes Kinn. Und gleich danach, wenn dieselbe gute Alte sich ehrbar niedersetzen wollte, um ihren Nachbarn eine Trauer mehr zu erzählen, zog Puck den dreibeinigen Stuhl unter ihr weg, und die Alte purzelte nieder. Und dann hielten sich die alten Gevatterinnen die Seiten und lachten über sie und schworen, dass sie nie eine lustigere Stunde verlebt hätten. »Komm hierher, Puck«, sagte Oberon zu diesem kleinen lustigen Nachtwanderer, »hol mir die Blume, welche die Mädchen lieb im Müßiggang nennen. Der Saft dieser kleinen purpurnen Blume, auf die Augenlider der Schlafenden geträufelt, bewirkt, dass sie, sobald sie erwachen, sich in das erste